Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu unserer Diskussionsrunde zum Referenzrahmen, zum gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen. Und wenn man das sagt, dann ist man ja auch immer gleich beim ganzen Universum, das den Referenzrahmen unterdessen umgibt. Heute haben wir das Thema ein bisschen eingeschränkt. Es lautet, wie den GER in der Schule einsetzen oder etwa gar nicht. Also das ist so die Frage, die wir da behandeln. Wir kennen den GER ja von Prüfungen her und so weiter, von Lehrplänen, was auch immer. Hier geht es um die Schule speziell. Ich will ganz zuerst euch vorstellen, die Mitdiskutierenden, die hauptsächlich Mitdiskutierenden. Entschuldigung. Das ist auf der, als Erster ist das Patrick Blum, als alphabetisch Erster. Er ist seit 1995 Lehrer für Französisch als Fremdsprache und Deutsch als Schulsprache am Gymnasium Bern-Neufeld. Seit 2009 ist er auch Dozent für Fachdidaktik Französisch als Fremdsprache am Institut Sekundarstufe 2 der PH Bern. Er ist Maturexperte Französisch im Kanton Bern. Und er ist oder war fachdidaktischer Berater für Französisch bei der kantonalen Lehrplanentwicklung bzw. Evaluation in den Kantonen Bern und Obwalden. Und er hat am EDK-Projekt Zusatzelement Literatur, Deskriptorien und Materialien für das europäische Sprachenportfolio ESB2 für Jugendliche und Erwachsene mitgearbeitet. Dann weiter Ruth Keller. Sie war ganz früh Sekundarlehrerin im Kanton Aargau. Dann hat sie Erziehungswissenschaften und Anglistik studiert. Seit 2003 ist sie Dozentin für Fachdidaktik Englisch an der PH Zürich und seit 2008 ist sie Leiterin des Bereichs Fremdsprachen SEC 1. Sie hat in diversen bildungspolitischen Projekten mitgearbeitet, zum Teil als Leiterin. Wie zum Beispiel das HARMOS-Projekt, also Bildungsstandards und auch Prüfungen zu Bildungsstandards. Dann am Lehrplan EDK Ost, am Englisch-Lehrmittel Voices für die Sekundarstufe 1 und auch am Lehrplan 21. Dann Rosanna Margonis-Pasinetti. Elle a enseigné les langues étrangères depuis le début des années 80 dans des cours pour adultes. Ensuite, à l'école publique au secondaire 1. Elle travaille dans la formation des enseignants depuis le milieu des années 90 et à l'HEP Vaud depuis sa création en 2001. Elle est professeure associée dans l'unité didactique des langues et cultures. En lien avec le cadre de référence et le portfolio des langues, elle a collaboré avec les autorités cantonales et romandes, notamment pour l'expérimentation du portfolio des langues dans les classes du secondaire 1 et l'intégration du cadre de référence dans les programmes des gymnases vaudois. Au niveau européen, elle a eu un mandat auprès du Centre européen pour les langues vivantes de Graz dans le projet The European Language Portfolio in Whole School Use. Et depuis 2018, elle a un mandat d'experte auprès du service éducation du Conseil de l'Europe à Strasbourg. Und dann schließlich Thomas Studer. Wir sind ja langjährige Weggefährten, wir beide. Er ist Professor für DATS und DAF am Departement Mehrsprachigkeitsforschung und Fremdsprachendidaktik der Uni Freiburg. Und zurzeit ist er auch Direktor des Instituts für Mehrsprachigkeit. Er war in verschiedenen Funktionen an einer ganzen Reihe von Forschungs- und Entwicklungsprojekten mit GER und Schulbezug beteiligt, oft mit Fokus Evaluation von Sprachkompetenzen, zum Beispiel an Lingua-Level, an den Bildungsstandards der EDK und an internationalen DAF-Zertifikaten und am Zusatzelement ESP3 für den gymnasialen Literaturunterricht zusammen mit Patrick Blum. Er hat übrigens auch an der Kontrolle der Übersetzung der neuen Skalen des GER im Begleitband mitgearbeitet und wurde, wie ich gesehen habe, dabei leider nicht immer gehört. Er erteilt immer wieder Weiterbildungen, auch zum Referenzrahmen und zum Begleitband des Referenzrahmens. Das ist nicht ganz aktuell jetzt, das Begleitband. Er hat auch zum GER publiziert, zuletzt den Artikel Jetzt skaliert, plurikulturelle und mehrsprachige Kompetenzen im erweiterten Referenzrahmen, also Begleitband eben. Und dann noch ein paar Worte zu mir. Ich war von 1990 bis 2020 Lektor für Deutsch als Fremdsprache an der Uni Freiburg. Und ab 2008 habe ich als Projektleiter am Institut für Mehrsprachigkeit gearbeitet. Ab circa 1992, ich weiß es nicht mehr genau, wurden sozusagen neben mir am damaligen Institut für deutsche Sprache an der Uni Freiburg die Skalen und Deskriptoren für den Referenzrahmen sowie die erste Fassung eines europäischen Sprachenportfolios entwickelt. Daraus ergaben sich für mich dann zahlreiche Aktivitäten und Projekte im Zusammenhang mit dem Referenzrahmen und dem Sprachenportfolio. Unter anderem war ich auch in einer Kommission des Europarates, das sich mit der Verbreitung des Sprachenportfolios befasste. Dann habe ich vor dem Hintergrund des GER an Lernzielbestimmungen mitgearbeitet, etwa den Bildungszielen der EDK, den Lernzielbestimmungen im Zusammenhang mit FIDE, das ist der Migrationsbereich, und auch an den Sprachkompetenzprofilen für die Ausbildung von Fremdsprachenlehrpersonen habe ich mitgearbeitet, dies zum Teil mit Rosanna. Dann habe ich verschiedentlich bei Testaufgabenentwicklungen mitgemacht, habe wesentlich wahrscheinlich zu Evaluationsstudien im Fremdsprachenbereich auch beigetragen. Also die Passepartout-Studie oder die Evaluation in der Zentralschweiz. Und nun bin ich seit 2019 Präsident der Europäischen Vereinigung für das Sprachentesten. Und diese Vereinigung wurde ursprünglich gegründet, nachdem der Referenzrahmen herausgekommen war und weil man mit dieser Vereinigung die Erneuerung der Prüfungen im Zusammenhang mit dem Referenzrahmen begleiten wollte. Das wäre es, ich stelle mich da in den Vordergrund, tut mir leid, aber lange über mich geredet, wollte ich eigentlich nicht. Beende dieses. Ich möchte kurz erläutern, was ich darunter verstehe, wenn wir über den gemeinsamen europäischen Referenzrahmen sprechen. Der Referenzrahmen ist ein Buch. Es gibt nicht wenige Leute, die glauben, das sei eine Tabelle, nämlich meistens der Raster zur Selbstbeurteilung. Der Referenzrahmen hat seit 2001 ziemlich eingeschlagen. Es gibt unterdessen nämlich 40 Sprachversionen, darunter sind auch einige nicht-europäische Sprachen, wie man da auf dem Bild gut erkennen kann. Der Referenzrahmen selbst wird ergänzt durch ein Universum von darauf bezogenen Texten, Lehrmitteln, Kursen und Ähnlichem. Und omnipräsent ist er im Zusammenhang mit Lehrplänen und Prüfungen. Es gibt sogar Verweise auf den Referenzrahmen in Reglementen und in Gesetzestexten, etwa im Zusammenhang mit Sprachanforderungen im Kontext der Migration. Ich habe kurz Lehrwerk A2 in eine Suchmaschine eingegeben und das ist das Ergebnis. Was man da sieht, das ist eine Vielfalt von Sprachen. Es sind tatsächlich meistens Lehrwerke. In der Mitte gibt es wahrscheinlich gibt es wahrscheinlich Prüfungsvorbereitungsmaterialien oder eine Prüfungsbeschreibung, das weiß ich nicht so recht. Ganz links oben sieht man eine Grammatik für Kroatisch, die auch dem Niveau A2 zugeordnet ist. Ist also eine große Vielfalt sichtbar. Im Jahr 2020 gab es ein Update zum Referenzrahmen, das ist der Begleitband, sogenannte Begleitband. Er nimmt Klärungen und Verdeutlichungen vor, ergänzt und vervollständigt insbesondere die Skalen, den Bereich der Skalen. Es werden neue Bereiche jetzt auch mit Skalen beschrieben, die zwar im System enthalten waren, aber die nicht durch Skalen illustriert waren. Insbesondere betrifft das den Bereich der Mediation. Und dann gibt es auch Verbesserungen, Beispielsweise wurde die Orthographie-Skala ausgetauscht durch eine weit bessere Orthographie-Skala. Wie ist das Selbstverständnis des GER? Einige denken, es sei ein Mittel der Machtausübung. Das gibt es durchaus. Ursprünglich war das gar nicht so gedacht, sondern er wurde entwickelt als Hilfsmittel für Akteure in den Bereichen der sprachlichen und interkulturellen Bildung entwickelt. Und weil er ein Hilfsmittel sein will, schlägt er eine Metasprache vor und er stellt ein umfassendes Kompetenzmodell zur Verfügung, das wir mehr oder weniger kennen, das ist bekannt. Und er bietet auch konkrete Planungshilfen an für Akteure in dem genannten Bereich, zum Beispiel in Form von Skalen und Rastern mit Kompetenzbeschreibungen. Das Kompetenzmodell, das kennen wir, wie gesagt, relativ gut. Es ist umfassend. Es umfasst allgemeine Kompetenzen, also nicht sprachlich spezifische, sondern Weltwissen, Lernfähigkeit und Ähnliches. Dann die kommunikativen Sprachkompetenzen, die traditionell wahrscheinlich der Hauptgegenstand des Sprachenlernens sind. Linguistische Kompetenzen, wie etwa Wortschatzkompetenz, Grammatik, soziolinguistische und pragmatische Kompetenzen. Dann rot umrandet, weil sie zentral sind, habe ich hier die kommunikativen Sprachaktivitäten in vier sogenannten Modi: Rezeption, Produktion, Interaktion, Mediation. Das Hörverstehen etwa, das würde in den Bereich der Rezeption und zwar eingeordnet, und zwar wäre das dann die mündliche Rezeption. Dazu kommen kommunikative Sprachstrategien, die angewendet werden, um die Sprachaktivitäten erfolgreich durchzuführen. So gibt es etwa Hörverstehensstrategien oder Interaktionsstrategien. Die Skalen, die sind wahrscheinlich das bekannteste Element des Referenzrahmens. Sie decken ein sehr breites Kompetenzspektrum ab. Sie beginnen bei A1 oder neu sogar vor A1. Früher war das Tourist-Level genannt. Also mit ganz wenigen Mitteln kommunizieren. Bis hin zu C2, was dann wirklich eine kompetente Sprachverwendung ist, wenn auch noch in vielen Fällen durchaus erkennbar als fremdsprachliche Sprachverwendung. Es gibt unterschiedliche Arten von Skalen. Das hängt damit zusammen, dass es eben auch unterschiedliche Kompetenzbereiche gibt, wie ich beim Modell gezeigt habe. Hier das Beispiel mündliche Interaktion, Konversation aus dem Bereich der kommunikativen Sprachaktivitäten. Hier etwas aus dem Bereich der Ressourcen, pragmatische Kompetenzen, Flüssigkeit. Und hier ein Beispiel aus dem Bereich der kommunikativen Sprachstrategien. Einen Text straffen. Sehr bekannt ist der Raster zur Selbstbeurteilung. Der wurde auch in den Sprachenportfolios weit verbreitet. Man sieht hier das typische den Raster eben, also es wird nicht einfach gesagt, ich bin in einer Sprache auf Niveau B1 oder so, sondern es wird unterschieden nach dem Fertigkeitsbereich, wie wir oft sagen, also nach der Gruppe der kommunikativen Sprachaktivitäten. Hier hören, lesen, an Gesprächen teilnehmen. Zusammenhängen des Sprechens kommt noch Schreiben dazu. Den Kern des Referenzrahmens bildet der handlungsorientierte Ansatz. Im neuen Begleitband auf Seite 33 ist zu lesen, die methodologische Botschaft des GER 2001 liegt darin, dass Sprachenlernen darauf ausgerichtet sein sollte, Lernende zum Handeln in lebensweltlichen Situationen zu befähigen, sich in ihnen auszudrücken, sowie Aufgaben oder auf Englisch Tasks unterschiedlicher Art erfolgreich auszuführen. Wenn wir das ein bisschen in Einzelelemente auflösen, dann ergibt sich Folgendes. Sprachverwendende und auch Lernende sind Sprachverwendende, werden als gesellschaftliche Akteure gesehen, die die Gesellschaft auch mitgestalten durch ihr sprachliches Handeln. Das Lehren und das Lernen soll sich an den Kommunikationsbedürfnissen orientieren. Und der soziale Kontext ist potenziell mehrsprachig und plurikulturell. Und entsprechend verfügen Sprachverwendende über ein mehrsprachiges und plurikulturelles Repertoire, auch wenn es möglicherweise nicht Sprachen sind, sondern vielleicht Dialekte, die man versteht. Dann ist typisch, dass Sprachverwendende über partielle Kompetenzen verfügen und der Referenzrahmen versucht auch die Botschaft zu vermitteln, dass auch ungleichmäßig ausgebildete Kompetenzprofile wertvoll sind. Beispielsweise in einer Sprache nur schriftliche Kompetenzen, sogar nur schriftlich rezeptive oder umgekehrt nur mündliche Kompetenzen. Und weiter werden die Lernenden auch als Akteure im Lernprozess gesehen. Die Förderung der Lernerautonomie, die wurde von Anfang an auch zusammen mit dem Referenzrahmen propagiert und hat ihren Niederschlag gefunden in den europäischen Sprachenportfolios. Ich habe vorhin über partielle Kompetenzen gesprochen. Hier ist ein Beispiel, wie der Lernbedarf oder dass die Lernbedürfnisse erfasst werden könnten in Form eines Bedarfs- oder Bedürfnisprofils. Beispielsweise hier, man unterteilt nach den vier Modi, also Mediation, Produktion, Interaktion und Rezeption, und verfeinert dann noch weiter. Bei der Rezeption nimmt man etwa den Bereich des Lesens als Freizeitbeschäftigung, das Verstehen von schriftlichen Anweisungen und so weiter, und bestimmt dann jeweils, wie ausgeprägt die Kompetenzen in diesen Teilbereichen sein sollen. Und das ist dann die Grundlage sozusagen für einen individuellen Lehrplan oder auch für den Lehrplan einer Gruppe. Kompetenzprofile sind uns auch vertraut von der Ergebnisseite her, also wie werden Kompetenzen festgehalten, etwa im Sprachenpass, der zusammen mit dem Sprachenportfolio verbreitet wurde. Hier das erste Beispiel. Da geht es um die Sprache Spanisch und dann wird unterteilt nach den einzelnen Fertigkeitsbereichen und nach den Niveaus. Das zweite Beispiel, das ist umgekehrt gedacht, da geht es um das Hörverstehen und dann Hörverstehen in den verschiedenen Sprachen, die die Person teilweise beherrscht. Noch zum letzten wichtigen Aspekt der Handlungsorientierung, das ist die Lernerautonomie bzw. die Entwicklung der Lernerautonomie. Wie gesagt, wurde das mit den Sprachenportfolios angezielt. Man wollte die Lernerautonomie dadurch verbessern, dass man den Lernenden Instrumente in die Hand gab, wie beispielsweise Skalen, mit denen man sich selbst einstufen konnte, oder auch ein Dossier, in denen man angeleitet eigene Produkte ablegen konnte, um sie dann vorzuführen, um zu illustrieren, wie gut man eine Sprache beherrscht. Okay, ich gehe jetzt davon aus, dass man das einfach schluckt oder dass ich das jetzt so erzählt habe. Ich denke, ich habe relevante Dinge gezeigt, es gibt noch anderes, oder? Aber bleiben wir mal dabei. Also ganz wichtig, da dieser handlungsorientierte Ansatz. So, und jetzt vorhin, als ich die Panel-Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorgestellt habe, da hat man ja gesehen, dass da ein irrsinniges Erfahrungs- und Kompetenzspektrum zusammenkommt, oder? Und jetzt möchte ich die Panel-Teilnehmer, eben die Leute am runden Tisch, bitten, aus ihrer Erfahrung zu berichten mit dem Referenzrahmen, also wie waren die Erfahrungen in Bezug auf die Nutzung des Referenzrahmens für Sprachunterricht und für das Sprachenlernen, vielleicht ganz speziell das Schulische, also Altersgruppe Schule. Ja, wer möchte beginnen? Thomas, du bist bei mir links oben. Bist du bereit, da kurz etwas zu berichten aus deiner Erfahrung?
Gerne. Also in meinen Tätigkeitsbereichen, du hast sie eingangs erwähnt, Dankeschön, arbeite ich auf eine GER-Nutzungskompetenz hin. Mhm. Warum GER-Nutzungskompetenz? Eine solche Nutzungskompetenz scheint mir für Anwenderinnen und Anwender des GER zentral. Einerseits, weil der GER, jetzt ergänzt durch den Begleitband, die wahrscheinlich einflussreichste Publikation im Bereich des Sprachenlehrens und Lernens der letzten 20 Jahre ist, international, aber auch bezogen auf die Schweiz. Und andererseits gab und gibt es offensichtlich sinnvolle Care-Nutzungen ebenso, wie es nicht sinnvolle gibt. Es gab und gibt Missverständnisse rund um den Care. Es kommt auch zu Missbrauch der Skalen. Und gleichwohl steckt gerade in den neuen GER-Skalen aus meiner Sicht ein beträchtliches Potenzial zur Weiterentwicklung des Sprachenlehrens und Lernens. Also, sinnvolle und nicht sinnvolle Nutzungen, Missverständnisse, Missbrauch und auch Potenzial. Ich drösle jetzt diese Schlagworte etwas auf und tue das natürlich aus meiner subjektiven Sicht. Sinnvoll genutzt werden kann der GER zuerst und vor allem in der Lernzieldiskussion, und zwar dann, wenn eine Kompetenzbeschreibung als Ausgangspunkt genommen wird, um die Sprachhandlungsbedürfnisse einer Zielgruppe zu analysieren, also Niveau- und Kompetenzbeschreibungen als Impuls für die Needs Analysis, woraus sich dann kontextspezifische Lernziele ableiten lassen. Nicht sinnvoll wäre es dagegen, einen GER-Deskriptor 1:1 als Lernziel zu übernehmen, ganz einfach, weil diese Beschreibungen ja kontextübergreifend sind und lange nicht für alle Lernenden relevant sein müssen. Missverständnisse, mein zweites Schlagwort, Missverständnisse begleiten den GER auf Schritt und Tritt. So auch jetzt wieder in der neuesten Rezeption des GER. Beispiel: In einem sonst schönen Aufsatz zur Mediation im Begleitband erörtert Krombach 2021 die neue Skala plurikulturellen Raum fördern. Das ist nicht irgendeine Skala, sondern diejenige, die für das Verständnis von Mediation als grundlegend angeschaut wird. Also er erörtert diese Skala plurikulturellen Raum fördern. Er bemängelt die ungenügende Ausgestaltung dieser Skala, was die Progression der Empathiefähigkeit betrifft. Mhm. Zwar sei bei der Empathie die Abgrenzung zwischen B1 und B2 sichtbar, nicht aber auf den C-Niveaus. Mhm. Nun, diese Kritik missachtet den Grundsatz der Eigenständigkeit der Deskriptoren. Das ist auch methodologisch so bedingt. Jeder Deskriptor beschreibt eine typische Sprachhandlung, aber eben in vielen Fällen nicht die gleiche Sprachhandlung wie die angrenzenden Deskriptoren. Mhm. Die GER-Deskriptoren einer Skala beschreiben keine vertikal durchlaufenden Konstrukte und deshalb können sie nicht telquel als Instrument der Progressionsstörung, der Progressionssteuerung, wollte ich sagen, genutzt werden. Ja, und das ist natürlich schon eine Herausforderung für Didaktik. Keine vertikal durchlaufenden Konstrukte. Missbrauch des GER gibt es bekanntlich auch, besonders im Zusammenhang mit der Migration und Integration. Das ist heute nicht Thema, deswegen überspringe ich diesen Punkt. Die andere Seite ist das Potenzial, das ich im GER schon auch sehe und eben besonders auch in einigen neuen Skalen. Auch für die Schule sehe ich das Potenzial. Ein Beispiel mit den Skalen zur Mehrsprachigkeit und zum Teil auch zur Mediation geht ein erheblich erweiterter Sprachenbegriff einher. Zum einen umfasst Sprachen in den Kann-Beschreibungen dieser Skalen alle Einzelsprachen, das heißt nicht nur die traditionellen Schulfremdsprachen, sondern etwa auch Herkunftssprachen und auch lokale Schulsprachen. Und mitgemeint sind zum anderen auch die Varietäten einer Sprache, die regionalen ebenso wie die sozialen. Dieser jetzt explizit sehr breite Sprachenbegriff ist eine Chance in mehreren Hinsichten. Erstens bietet es sich an, in den schulischen Curricula künftig noch vermehrt alle Sprachen mitzudenken. Und zweitens wird der Rückgriff auf das gesamte individuelle Repertoire, etwa beim Textverstehen, jetzt sozusagen veredelt oder immerhin offiziell als Kompetenz ausgewiesen. Drittens eröffnet der breite Sprachenbegriff interessante Möglichkeiten für die Konstruktion von Sprachmittlungsaufgaben. Und viertens schließlich bergen Deskriptoren in diesem Bereich fast schon Sprengstoff für standardisierte Prüfungen, die zum allergrößten Teil auf eine Sprache als Zielsprache festgelegt sind. Ja, zuletzt dann doch wieder zurück zu einem kritischen Aspekt. Der GER ist von Beginn an ein Top-Down-Unternehmen. Er ist ein Instrument zur Umsetzung, Konkretisierung und weiteren Verbreitung der Sprachenpolitik des Europarats. Es geht im GER um politisch motivierte Visionen von Mehrsprachigkeit, die ihrerseits Teil von gesellschaftlichen Visionen sind, nachzulesen in der Europaratspublikation von 2016 mit dem Titel Kompetenzen für eine demokratische Kultur. Das alles muss man keineswegs schlecht finden. Aber was schon stört, ist die Einseitigkeit, Selbstreferenzialität und Immunität der Methodologie, mit der das System GER errichtet und jetzt weiterentwickelt wurde. Skaliert werden Vorstellungen von Sprachkompetenz, die durch Can-Do-Statements evoziert werden und dies, das ist der wesentliche Punkt, unter Ausblendung von konkreten mündlichen und schriftlichen Lernerproduktionen. Basis der GER-Skalen sind Einschätzungen von Sprachkompetenzen, nicht analysiert werden Lernersprachen, wie es in der SLA-Forschung üblich ist. Das bringt es mit sich, dass wir jetzt zwei Systeme nebeneinander haben. Auf der einen Seite eine Art von Progression des sprachlichen Handlungsvermögens im GER, auf der anderen im Rahmen von Spracherwerbsuntersuchungen festgestellte Spracherwerbsverläufe und Stufen. Gerade neuere Forschung, zum Beispiel zur Grammatik oder zur Flüssigkeit, zeigt, dass diese beiden Systeme keineswegs in einfacher Weise korrespondieren. Dieses Nebeneinander ist nun eine enorme Herausforderung für die Forschung, aber eben nicht nur, auch eine Herausforderung für die Schule. Welches GER-Kompetenzziel korrespondiert mit welchen Strukturen und Wörtern in welchem Korrektheitsgrad? Welche Merkmale von Flüssigkeit korrespondieren in welcher Ausprägung mit welchem GER-Kompetenzniveau? Alles offene Fragen. Diese Punkte und Beispiele sollten einfach illustrieren, was ich mit dem Hinarbeiten auf eine GER-Nutzungskompetenz meine. Der GER mit seinen hunderten Deskriptoren ist ein Open Apparatus, eine Ressource mit Chancen und Risiken, und diese Ressourcen gilt es informiert, kritisch und verantwortungsbewusst zu nutzen.
Vielen Dank, Thomas. Äußerst interessant, dein Ansatz. Kann ich absolut nachvollziehen, also was dein Ziel ist oder im Unterricht bei den Leuten, die du ausbildest. Ja, okay. Patrick Blum, du bist neben Thomas da bei mir am Bildschirm, vielleicht bei euch auch. Könntest du weitermachen?
Ja, hört man mich gut so? Geht das?
Ein bisschen leise vielleicht.
Jetzt besser?
Ja, es wird schon gehen. Also es ist deutlich.
Also ist es zu laut?
Nein, ist gut.
Okay, so. Hm? Also ja, ich werde da etwas vielleicht praktischeren Ansatz noch versuchen reinzubringen. Ich sehe mich vor allem als Unterrichtspraktiker auf den Stufe des Gymnasiums zum einen und auf der anderen Seite dann eine PH, wo ich aber auch vor allem Studierende für Französisch Sekundarstufe 2 ausbilde. Ich beginne vielleicht mal mit dieser PH-Tätigkeit. Das Erste, was mir da bezüglich des Referenzrahmens eigentlich auffällt, ist doch, dass wenn die Studierenden zu mir in die Fachdidaktik kommen und eigentlich ja doch schon fast vor ihrem Masterabschluss im Fachstudium stehen, meist noch kaum oder gar keine Kenntnis des Referenzrahmens haben vom Universitätsstudium her. Das heißt, wenn man einfach, ich sage das mal so wie früher, klassische Philologie studiert, im Sinne von Germanistik, Romanistik oder so, dann hat man nicht unbedingt den GER kennengelernt. Das ist eigentlich noch eine ziemlich grundlegende Arbeit, die man da dann leisten muss. Deshalb sehe ich dann auch wirklich meine Arbeit an dieser PH für diese Fachdidaktik Französisch wirklich auch als eine Art von Einführung in diesen Referenzrahmen. Da geht es dann vor allem um diese Konzepte, um in erster Linie um den handlungsorientierten Ansatz, also um das Task-Based Language Learning. Ich denke, das ist eine ganz wesentliche Verbindung zwischen GER und Unterricht, läuft über die Aufgabenorientierung, also Task-Based Language Learning. Ich denke, da kommt es eigentlich am ehesten in der Unterrichtspraxis an. Ich kenne die Volksschulstufe nicht so gut, weil ich dort nicht selbst unterrichte, Aber wenn man sich ja die Lehrmittel in der Volksschule anschaut, ich nehme jetzt mal Kanton Bern, Wilfoy und Glandoy, diese beiden Lehrmittel, die sind ja ganz stark geprägt von diesem taskorientierten Ansatz. Und da kommt es dann eigentlich dementsprechend auch rein. Für das Gymnasium, wo ich dann auch unterrichte, ist vielleicht das Problem, dass es eigentlich, denke ich, das wäre so eine These, kaum vorstellbar ist, ausschließlich via Task zu unterrichten. Das heißt, die etwas starke Version des Task-Based Language Learning, wie sie so Leute wie Michael Wong oder so propagieren, scheint mir eher schwer umsetzbar. Und sie würde auch schlecht rezipiert werden, denke ich, am Gymnasium. Da muss es eine Art von Task-Supported Language Learning geben, also eine etwas schwächere Form, wo man wahrscheinlich das einfach besser in die Curricula integrieren kann. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass ein gymnasialer Französischunterricht zum Beispiel eigentlich nur aus einer Abfolge von Tasks bestehen würde. Das wäre so meine These eigentlich dazu. Das Problem bei der Vermittlung des Referenzrahmens jetzt auf Stufe noch PH ist tatsächlich, dass man dieser reduzierten Lektüre entgegenwirken muss, was die Studierenden schätzen. Am Referenzrahmen sind die Deskriptoren entsprechend einseitig, ist dann eben auch oft die Sicht auf den Referenzrahmen. Ich denke aber, das sage ich ganz offen, dass das die Autoren der Referenzrahmen sich auch selber zuzuschreiben haben. Es ist also ein Rezeptionsproblem, aber es wird auch vor allem Deskriptoren produziert. Wenn ich jetzt schaue, die Mediation, die jetzt da neu dazugekommen ist, auch da sind nun wieder, sage ich, etwas polemische Unmengen von neuen Deskriptoren produziert worden. Das ist fast schon inhärent, dass dann man sich auf diese Deskriptoren entsprechend fokussiert in der Rezeption des Referenzrahmens. Es ist halt auch am praktischen in der Unterrichtsumsetzung. Mhm. Was immer noch schwierig ist in meiner Wahrnehmung, vor allem am Gymnasium, ist der Aspekt der Mehrsprachigkeit. Das kommt immer noch auch mit diesen Fachtraditionen gewissermaßen in Konflikt, dass man sich eben als Französischlehrperson sieht oder dass man sich als Englischlehrperson sieht. Und es ist immer noch schwierig, ist dann die Verbindungen zwischen den Fächern zu machen. Es wird noch sehr stark in Fächern eigentlich gedacht. Leute werden auch entsprechend angestellt. So. Was ich nützlich finde, was ich auch vermittle in der Einführung in der PH, sind die Begleitinstrumente. Übrigens Lingua-Level finde ich da sehr, sehr praktisch. Das darf man hier in diesem Freiburger Kontext ja doch mit Freuden sagen. Es bewährt sich eigentlich doch auch, weil es eben auch wieder halt vor allem zum einen gute Deskriptoren bietet und auf der anderen Seite vor allem viele Referenzbeispiele bietet. Das ist ja ganz schwierig für Studierende, die Sprachlehrpersonen werden sollen. Sie können sich auch nicht vorstellen, was ist zum Beispiel eine produktive Leistung, ein Monolog auf dem Niveau A2. Da braucht es wie Referenzleistungen und solche Instrumente, wie sie Lingua-Level liefert, wie man sie aber auch auf den Webseiten des Europarats findet, mit Videos, mit Audios, ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Das, denke ich, ist wirklich gut. Ein anderes Hilfsinstrument, das leider nicht angekommen ist auf der Sekundarstufe 2, ich sage das wirklich bewusst mit einem leider, ist das Sprachenportfolio. Ich sage das in aller Offenheit, es ist meines Erachtens klinisch tot. Das sage ich durchaus mit Bedauern, aber es ist leider so. Es ist nie auf der Sekundarstufe 2 angekommen und es wird auch nie ankommen. Es ist bedauernswert, das ist einfach so. Man kann jetzt noch versuchen, da können wir vielleicht später noch darüber diskutieren, was man machen könnte, um noch etwas zu retten vom Sprachenportfolio. Man kann die Philosophie retten, also Selbstevaluation, formative Evaluation. Das sind Ideen des Sprachenportfolios, die man retten kann. Sonst auf der Sekundarstufe 2, ich sage es ganz offen, ist mir noch nie jemand begegnet, der damit gearbeitet hat. Noch ein kurzer Blick vielleicht zum Schluss, jetzt wieder stärker aufs Gymnasium, wo ich eigentlich ja arbeite. Da ist übrigens interessanterweise der Kenntnisstand über den Referenzrahmen, glaube ich, noch recht unterschiedlich. Und das ist auch eine Generationenfrage. Es gibt halt noch Generationen von Lehrpersonen, die haben ihre Ausbildung vor 2001 abgeschlossen oder auch vor 2005, als der Referenzrahmen dann wirklich so seine große Wirkung entfaltet hat. Die kennen ihn höchstens aus Weiterbildungen. Jüngere Kolleginnen und Kollegen, denke ich, kennen ihn aus der Ausbildung schon besser. Aber man kann es ja gar nicht mal voraussetzen, dass der Referenzrahmen bei älteren Kolleginnen und Kollegen bereits bekannt ist. Wie ist er in die Schulen gelangt, für Leute, die ihn nicht in der Ausbildung gekannt oder kennengelernt haben? Ich denke, wesentlich indirekt vermittelt über Sprachdiplome. Also diese DELF, Cambridge Exams, die haben das sehr systematisch umgestellt auf eigentlich Deskriptoren des Referenzrahmens, die Niveaustufen natürlich, da kennt man das und bei den Schulen sehr oft Sprachkurse eigentlich angeboten werden, Delft auf Cambridge Exams, kennt man die Deskriptoren des Referenzrahmens entsprechend natürlich vermittelt, kontextualisiert, vor allem über diese Sprachdiplome. Da haben sie gewissermaßen Eingang gefunden. Ich denke schon, dass der Referenzrahmen an den Schulen eine Wirkung entfaltet hat, eben vor allem wiederum die Deskriptoren. Es gibt mehr Transparenz, es gibt mehr Vergleichbarkeit, diese Prinzipien, die Peter Lenz in seiner Einleitung eigentlich erwähnt hat, diese Art von Metasprache, das hat sich zum Teil etablieren können, aber auch das ist nicht ganz selbstverständlich. Ich bin ja auch Maturexperte, wie ich gesagt habe, ich finde immer noch, wenn ich dann Maturbewertungsschemata, zum Beispiel für Redaktion, also für Aufsätze sehe, Systeme, wo Fehler gezählt werden, ganz wacker und dann mit Fehlerquotienten dann am Schluss zumindest Teilpunkte generiert werden. Dass das zum Beispiel bei Kriterien wie sprachliche Korrektheit noch stark auf das Fehlerzählen rekurriert wird, immer noch. Haben die entsprechenden zum Beispiel Deskriptoren der Korrektheit oder so noch nicht wirklich durchgeschlagen. Noch ein letzter Punkt, wie ist der Referenzrahmen sonst noch angekommen in den Schulen? Natürlich über die Lehrpläne. Das ist sicherlich ganz ausgeprägt auf der Volksschule schon, das kenne ich nicht so gut. Auf den Stufe Gymnasium oder Berufsmaturitätsschule, was ich etwas besser kenne, sind immer wieder Lehrplanrevisionen durchgeführt worden in den letzten Jahren. Da kommen der Referenzrahmen, da kommen die Deskriptoren vor. Aber in etwas undifferenzierter Weise scheint mir die Chance, von der Peter Lenz eingangs gesprochen hat, dass man zum Beispiel differenzierte Profile entwickeln könnte, die wird kaum wahrgenommen. Es wird dann für zum Beispiel die Maturität eigentlich generell ein Niveau B2 in den produktiven Kompetenzen postuliert, C1 vielleicht noch für die rezeptiven Kompetenzen. Das kommt dann immer sehr global daher, meistens zu Beginn des entsprechenden Lehrplans, wird dann oft nicht ausdifferenziert. Wenn man dann konkret in die Lernziele dieser Lehrpläne reinschaut, die Deskriptoren sich anschaut, sieht man, dass, finde ich zumindest, dass dann oft nicht Deskriptoren sind aus den entsprechenden Niveaus. Das heißt, oft bleibt es so ein bisschen auf der Behauptungsstufe. Unser Lehrplan ist ein Lehrplan, der produktiv B2 erreichen soll, rezeptiv C1. Aber wenn man dann genau schaut, sind das C1 Deskriptoren fürs Hörverstehen zum Beispiel, sind das oft nicht, finde ich. Ja, das ist immer noch sehr, sehr partiell. Das wäre so mein Eingangsstatement mal zu dieser Rezeption im Schulraum. Also eine sehr kontrastierte Rezeption, denke ich. Voilà.
Das wieder, danke. Es widerspiegelt natürlich auch deinen Erfahrungsbereich, der ja eben breit ist, oder? Der ist zwar immer auf den höheren Stufen, aber es ist auf der einen Seite die Schule, auf der anderen Seite die PH, die Didaktik eigentlich dann. Ja, also ich danke dir. Rosanna, tu veux continuer?
Oui, volontiers. Est-ce que vous m'entendez? Ça va?
Oui, très bien.
Très bien. Alors, évidemment, je me retrouve vraiment totalement dans les propos qui ont été proposés par les collègues qui ont parlé avant. Donc, je ne vais pas répéter certaines choses qui ont été dites pour ne pas prendre du temps inutilement. Je vais donc proposer quelques réflexions à partir de deux contextes dans lesquels j'ai travaillé avec le CECR et le PEL, à savoir l'école obligatoire, le secondaire 1, donc avec des élèves de 11 à 15 ans, et ensuite la formation des enseignants. Et j'ai constaté les mêmes phénomènes dans les deux contextes et les mêmes faux pas qui ont créé les mêmes problèmes, si on veut. Moi, j'ai eu l'opportunité, quand j'enseignais au secondaire 1, d'être au niveau roman dans le premier groupe qui s'est vu attribuer la tâche de tester concrètement avec les élèves dans l'enseignement quotidien l'emploi du portfolio. Et dans ce contexte-là, j'ai eu l'opportunité, parce que l'établissement dans lequel j'enseignais était partant pour cela, vraiment de pouvoir intégrer cette approche, cet outil dans un travail au quotidien, tranquillement, avec les élèves, jour après jour, en prenant le temps de faire écho entre le portfolio et le moyen d'enseignement et leur travail. Et quand on a cette possibilité-là, ce genre d'outils, le cadre ou le portfolio, ou un plan d'études ou autre, on arrive à mettre en évidence et à faire fonctionner les plus de ces outils-là. Parce qu'on a le temps d'avoir une approche intégrative et de les utiliser comme des outils et pas comme le but principal du travail. Très souvent, ça arrive aussi avec le moyen d'enseignement, le manuel. Le manuel devient le but du travail avec les élèves ou le but du travail avec les étudiants. Et quand cela arrive, l'objet lui-même perd de ses potentialités et ça ne marche plus parce que voilà, c'est une imposition, comme on a dit, top-down et ça ne fonctionne plus. Alors, les problèmes qu'on a rencontrés après cet essai avec le portfolio, par exemple, sont venus du fait qu'à un moment, l'autorité, le contexte politique éducative a dit « c'est obligatoire ». Maintenant, il faut l'utiliser. Et dans l'école romande, à ce moment-là, dans les années 90, début des années 2000, on a eu plusieurs choses qui ont été victimes de cette approche-là. Par exemple, EOL, les manuels d'éveil et ouverture aux langues à l'école. Il faut les utiliser. Et on est arrivé à des absurdités du style « nous allons avoir dans la semaine une période de PEL ou une période d'EOL ». Et là, ça ne marche plus parce que même inconsciemment, les élèves et les enseignants disent « mais qu'est-ce que c'est ? On ne va pas passer une période à remplir ces choses, ça n'a aucun sens ». Ça perd la connexion avec la progression, avec le travail au quotidien. Donc pour moi, ces outils qui ont plein de potentialités ont été victimes des politiques d'introduction. Ça s'est répété avec les gymnases vaudois, c'est une obligation. C'est devenu le CECR qui est rouge en français, est devenu le livre rouge, comme celui de Mao, où tout le monde devait citer, etc. Et donc, c'est dommage parce que on en fait des enjeux de politique ou d'imposition, d'organisation, et à cause de cela, ils perdent les potentialités qu'ils ont. Et dans la formation des enseignants, c'est la même chose. À l'HEPVO, nous sommes une équipe, nous avons vraiment la chance de beaucoup travailler ensemble et nous pensons toujours la formation comme intégrant plusieurs aspects, plusieurs outils, plusieurs points de vue pour que l'enseignant soit formé à la richesse de tous ces apports et pas à être l'exécutant ou l'utilisateur ou l'imitateur de je ne sais quoi. Parce qu'on perd, disons, une des fonctions, une des capacités les plus importantes pour un enseignant, c'est la capacité réflexive, la distance critique. Et si on impose certaines choses comme, voilà, il faut absolument parler comme ça, on perd cette formation à la capacité critique qui permet d'analyser la situation concrète et d'adapter l'emploi de toutes sortes de choses au profil réel des apprenants, au profil de la classe, aux besoins des apprenants. Si on veut imposer une certaine organisation, on ne s'adapte pas aux besoins. Mais ce n'est pas facile d'amener cette distance critique, cette réflexion, parce qu'on le voit aussi, bon, en travaillant avec le Conseil de l'Europe maintenant, mais en travaillant avec Graz aussi, on voit bien que c'est difficile parce qu'il faut, enfin, il faut être promoteur de l'objet, il faut être promoteur de l'approche, il faut être promoteur de... Et donc, on perd l'opportunité de réfléchir et de mettre en évidence les plus et les moins de ce genre d'outils. Mais on a le même problème avec, disons, les manuels qui sont obligatoires. Hein, tout à coup, ça devient comme ça. Donc voilà, moi, c'est un peu ce que je voulais ajouter à tout ça. Ces outils qui ont de grandes potentialités sont souvent victimes de la manière dont on les introduit. Donc, on les présente, aussi comme exclusifs et naissent après ces légendes urbaines qui sont difficiles à faire mourir comme, voilà, le CECR n'est que échelle et descripteur, donc on classe les gens, ou bien il dit qu'il ne faut plus faire de la grammaire, ou bien, voilà.
Et oui, donc, on peut discuter ça juste après. Merci.
Voilà,
oui.
C'était mon expérience.
Oui, oui. Plusieurs thèmes très intéressants, je crois. Ruth.
Ja, es wird jetzt sehr vieles schon gesagt natürlich, dass ich alles unterstützen kann. Ich versuche dem einfach einen ganz persönlichen Aspekt noch beizufügen und ich bin eigentlich dem Gerd zum ersten Mal begegnet, als ich an die PH Zürich kam und mich dort mit dem Englischunterricht befasst habe. In meiner eigenen Unterrichtstätigkeit war das noch kein Thema. Der Kanton Zürich hatte aber schon sehr früh, Ende der 90er Jahre, einen Lehrplan Englisch geschrieben, in dem eben bereits diese Deskriptoren noch nicht in ihrer ursprünglichen Form, aber doch in ihrer Art aufgenommen worden waren. Und in diesem Sinne hat auch der Fremdsprachenunterricht im Kanton Zürich eine starke Kontinuität, eine starke Tradition dieser Deskriptoren. Und ich beobachte, dass das jetzt vom Lehrplan her wirklich eingesunken ist, würde ich sagen, bei den Lehrpersonen, die sind vertraut damit. In dem Sinne, dass das natürlich eben als Instrument den Unterricht steuert, zusammen mit den Unterrichtsmaterialien und das ist vielleicht noch die größere Bedeutung eben, dass die Unterrichtsmaterialien, dass das Einlass findet in die Entwicklung von den Unterrichtsmaterialien, aber da die Deskriptoren eben schon sehr früh präsent waren im Kanton Zürich, sind sie wie zu einer Art Selbstverständlichkeit geworden. Sie sind dann später in den Lehrplan EDK Ost eingeflossen und der EDK Ost war ja eines der Basisinstrumente auch für den Lehrplan 21, in diesem Sinne die Kontinuität. Das ESP selber, das hat viel Positives dazu beigetragen, würde ich sagen, zum Fremdsprachenunterricht. Ich in meiner Arbeit habe vor allem immer die Schweizer Instrumente aus der Friburger Küche geschätzt. ESP und IEF, Deskriptoren aus dem IEF-Projekt, die in Lingua Level eingeflossen sind, die waren für uns sehr viel nützlicher, sage ich jetzt einmal, für die Sekundarstufe 1, weil sie eben sehr viel direkter auf die Bedürfnisse, auf die Sprachhandlungen von Jugendlichen in meinem Fall jetzt, ich war immer auf der Oberstufe tätig, auf die Sprachhandlungen von Jugendlichen ausgerichtet worden sind. Und in diesem Sinne waren sie für uns sehr nützliche Instrumente, hilfreich im Unterricht für die Lehrpersonen, hilfreich aber auch in der Ausbildung von Lehrpersonen, weil wir da die zentralen Ideen einfließen lassen konnten, Handlungsorientierung, Beurteilung, Selbstbeurteilung, aber auch Fremdbeurteilung, kriterienbasierte Beurteilung, abgestützt eben auf diese Instrumente und eben auch vielleicht Beiprodukte, für mich aber sehr wertvolle Beiprodukte des ESP, wie zum Beispiel das Portfolio, das den Lernenden die Möglichkeit gibt, ihren eigenen Lernfortschritt zu dokumentieren. Die Ideen der Lernerautonomie und. Also sehr viele wertvolle Beiträge aus meiner Sicht. Für die Lehrpersonen war das häufig, würde ich jetzt auch sagen, waren die schulbezogenen Instrumente die wichtigeren. Den GER haben wir natürlich eingeführt in der Ausbildung, aber nichtsdestotrotz eben wieder diese Nähe der Deskriptoren zum Unterrichtsalltag. Das war eben der direkte Bezug und für die Studierenden wie auch dann in der Weiterbildung zugänglicher für die erfahrenen Lehrpersonen. Also da sehr große Verdienste, würde ich sagen. Und die Blumen gehen nicht zuletzt an euch beide, die ihr da Großes geleistet habt. Ich möchte ein Stichwort noch aufgreifen, das du gebracht hast, Thomas, dieser Missbrauch, das war auch eines meiner früheren Erlebnisse mit dem GER. Ich bin selber in einem internen Projekt an der PH Zürich dann eben in diese Beurteilung gerutscht. Ich hatte das Glück, dass ich dann eben auch im Harmos-Projekt da weiter
arbeiten konnte. Und ich bin deshalb auch früh in die EALTA, schon kurz nach dem Start der EALTA, der Europäischen Association für die Beurteilung, reingekommen. Und da ist mir etwas geblieben, das war ein Talk schon früh, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber es ging um die Herstellung, Entwickeln von Lehrmitteln. Und die Sprecherin hat dort gesagt, diese Labels A1, A2 auf den Lehrmitteln, das ist meistens Sales Talk. Und kaum jemand erbringt wirklich den Nachweis, dass diese Lehrmittel eben auf diese Niveaus, auf den Kompetenzaufbau, auf diesen Niveaus ausgerichtet sind. Das war für mich ganz spontan, als ich die Projektleitung hatte für ein Englischlehrmittel im Kanton Zürich, dass wir das wirklich sehr ernst genommen haben. Wir haben Tabellen erstellt und wirklich differenziert mit euren Deskriptoren auch nachgewiesen, in welchen Lektionen wir an welchen Deskriptoren arbeiten. Sehr transparent für die Lehrpersonen. Das ist das, was wir gehört haben als Rückmeldung immer wieder, dass es genau das ist, was es braucht. Diese Verbindung, die, ich sage jetzt mal, entweder der Wissenschaft oder eben der Ausbildnerinnen und Ausbilder, die als Bindeglieder zwischen den Instrumenten und deren Machbarkeit, Praktikabilität im Unterricht eben dienen. Es braucht wie eine Vermittlung. Und ich habe das auch in zahlreichen Weiterbildungen immer wieder gesehen. Wer beginnt diese Auseinandersetzung mit dem GER, mit den Skalen, mit den Deskriptoren, da kommt zuerst einmal eine Überforderung. Und da würde ich jetzt sagen, ist oder wäre vielleicht häufiger weniger mehr, indem man eben die Ansprüche reduziert und die nötige Unterstützung bietet. Aber dann sind das sehr wertvolle Instrumente in meiner Wahrnehmung für den Unterricht auf der Sekundarstufe 1 und das ist meine Home-Domäne.
Okay. Vielen Dank, Ruth. In dieser Runde sind ja nicht nur Themen gekommen, sondern bereits auch ziemlich profunde Reflexionen eigentlich zu diesen Themen. Die Fragen, die ich vorbereitet habe, sind alle irgendwie abgedeckt schon davon. Aber ich möchte jetzt zu einem ganz wichtigen Punkt kommen, der vielleicht jetzt weniger hier als besonders wichtig herausgekommen ist als sonst in der Praxis, nämlich die Frage, wie verträgt sich der handlungsorientierte Ansatz mit dem Sprachunterricht jetzt in der Schule, also ich denke jetzt eher an die obligatorische Schule, beziehungsweise mit dem gesteuerten Sprachenlernen. Oder plakativ gefragt, läuft das Ganze dann auf Kommunikation statt Korrektheit hinaus? Das ist ja ein Vorwurf, den du wahrscheinlich auch gehört hast, Ruth, oder mit dem Voices oder im Zusammenhang mit Mirfoy und Glendoy, oder kommt ja dieser Vorwurf recht oft. Und die Evaluation auch von Mirfoy, die hat ja gezeigt, dass es da tatsächlich Probleme gibt, oder? Also jetzt die Frage an euch und dann später auch an die anderen, die noch dabei sind. Wie verträgt sich der handlungsorientierte Ansatz mit dem Sprachunterricht, wie er halt ist, oder wie in Stunden unterteilt und so weiter? Ruth, willst du gerade?
Darf ich dazu vielleicht gleich eine schöne Episode noch erzählen? Wir waren als Produzenten, als Autorinnen und Autoren eines Lehrmittels für die Sekundarstufe 1, waren wir immer auch in Kontakt mit den Gymnasiallehrpersonen, weil die ja dann die Abnehmerinnen waren für unsere Schülerinnen. Und von den Gymnasiallehrerinnen haben wir häufig gehört, die können ja dann überhaupt nichts, wenn sie zu uns kommen. Und ich habe dann immer die Frage gestellt, können sie denn wirklich nichts? Und die Antworten waren dann, ja, also eigentlich, sie sprechen sehr gut. Das ist wirklich erstaunlich. Sie sprechen sehr gut. Und ja, Hörverständnis, doch, die haben eigentlich ein sehr gutes Hörverständnis. Aber die Grammatik, das geht ja einfach gar nicht. Und meine Antwort war dann immer, dass das für die Sekundarstufe 1 einigermaßen legitim ist noch, nicht für die A, Sechslerinnen vielleicht, die dann eben den Anschluss in das Gymnasium suchen. Dort kann man durchaus auch mehr fordern. In meiner Wahrnehmung ist es die große Chance für die schwachen Lernenden, die eben sich schwer tun mit diesen Formen und die dann nach dem x-ten Mal, wenn sie merken, sehen, dass sie zwar lernen können, aber dass es nichts bringt, einfach irgendwie abhängen und nichts mehr sagen. Wenn man die aber abholen kann im handlungsorientierten Ansatz und sie mit der Sprache etwas machen lassen kann, auch wenn das dann nicht immer korrekt ist, dann sieht das ganz anders aus.
Aber habt ihr das denn auch formal beobachtet, jetzt im Zusammenhang mit dem Englischunterricht? Weil jetzt bei Französisch und Passepartout würde ich das nicht unbedingt behaupten, dass das sein kann. Aber vielleicht ist das eben anders, oder, im Zusammenhang mit Englisch.
In Englisch haben wir das wirklich sehr wohl beobachtet und ich habe Erstaunliches gesehen im Unterricht mit Sek-B-Schülerinnen und Schüler, die allgemein als eher schwach gelten. Wirklich sehr erfreulich, was die sprachhandelnd eben zustande bringen in Englisch. Ja.
Okay.
Nicht alle, das ist klar, das ist immer, es gibt immer die Einzelnen, die einfach nicht motiviert sind und das wäre dann meine Aussage, das ist nicht das Allerheilmittel für alle Schwierigkeiten, die die Sekundarstufe 1 bietet, aber es ist sehr wohl eben ein hoher Motivator, wenn nicht immer alles korrekt sein muss.
Okay. Patrick Blum, du hast etwas Interessantes gesagt. Du hast gesagt, man sollte task-supported Language Learning machen und nicht einfach task-based Language Learning. Würdest du denn sagen, die Progression muss von etwas anderem geleitet werden als von den Tasks? Und die Tasks, die macht man dann sozusagen als Anwendung zu dem, was man aufgrund von einer anderen Progression gemacht hat? Oder wie würdest du das vielleicht noch etwas verdeutlichen?
Ja, das ist eine nicht ganz leichte Frage. Das Problem ist natürlich, zum einen ein Problem der Akzeptanz, denke ich tatsächlich, wenn man auf der Gymnasialstufe nur Tasks machen würde, dann wäre einfach das ein zu starker Bruch mit Unterrichtstraditionen. Das kann man jetzt bedauern oder nicht, aber ich denke, das ist wahrscheinlich einfach so. Wenn man den Task-Based Language Approach wirklich durchzieht, wie das zum Beispiel bei Milfoy und Glendoy gemacht worden ist, wie ich finde, auf relativ dogmatische Art und Weise in diesem Lehrmittel, dann hat man eben diese Kollateralschäden, die man jetzt da überall bedauert in den Diskussionen. Das wird sich doch mal alles hier aufrollen. Aber es ist tatsächlich so, dass die Schülerinnen und Schüler, und das sind ja die Guten, die ans Gymnasium kommen, tatsächlich Lücken haben. Das haben diese Evaluation jetzt auch gezeigt. Es sind übrigens weniger Grammatiklücken, sondern vielmehr aus meiner Sicht vor allem auch zum Beispiel Wortschatzlücken, also elementarer Wortschatz fehlt. Und da kommt man dann eben nicht zum Gegensatz von Kommunikation statt Korrektheit, sondern ganz trivial, um zu kommunizieren, braucht es Wörter, Wortschatz und der fehlt den Schülerinnen und Schülern, wenn sie ans Gymnasium kommen, in elementarer Weise. Das ist ein Problem der Tasks. Wenn man alles nur auch den Wortschatz und die Grammatik um die Tasks herum konstruiert, ist es dann zwar ein oft sehr spezifischer Wortschatz für eine Task, aber ist eben dem nicht verallgemeinerbar. Und deshalb braucht es eben daneben noch etwas anderes, also eben eine Art von Entwicklung eines Grundwortschatzes. Ob das dann zu einer Progression führt, ist ja noch schwierig zu sagen. Der Task Ansatz krankt meines Erachtens ja immer an dieser Needs Analysis. Das soll man ja immer machen, sagen alle Autoren. Zuerst kommt die Needs Analysis. Ja, wie machen wir die an der Schule, am Gymnasium? Es gibt einfach Lehrpläne, es gibt einen allgemeinen Rahmen, der vorgegeben ist, ein relativ abstraktes Bildungsziel, Hochschulreife. Wir können eigentlich gar keine Needs Analysis machen, um dann daraus abzuleiten, was brauchen die Schülerinnen und Schüler überhaupt für Task. Und deshalb kann eben dann nur eine schwache Form des Task-Supported Language Learning eigentlich sinnvoll sein. Und die läuft dann aber, finde ich, relativ gut. Es wird ja auch an Traditionen angeknüpft, die sehr selten erwähnt werden, nämlich der Projektunterrichte. Wenn man die anglophone Task-Forschung anschaut, tun die immer so, als ob sie es in den 80er Jahren erfunden hätten. Aber man kann ja eigentlich dann zentraleuropäische Traditionen in die Projektmethode bis zur Reformpädagogik zurückführen. Und da sieht man eben, dass Projekte eigentlich sehr gut laufen. Und das kann man durchaus auch auf Sekundarstufe 2 machen. Ein Problem einfach noch ein letztes, das man einfach hat mit Task, ist natürlich, und ich denke jetzt an der Sek und an der Primarschule noch viel ausgeprägter, das ist immer der Gebrauch der Zielsprache. Also das Entscheidende, wenn eine Task gemacht wird, wie viel Zielsprache Englisch, Französisch wird beim Erarbeiten der Task eigentlich verwendet, produktiv, rezeptiv. Das ist ein Problem, das ich sehe, da spreche ich jetzt mehr als Vater von Töchtern, die auch da an der obligatorischen Schule sind oder noch waren, dass halt sehr viel halt dann in der Muttersprache stattfindet. Also dass diese Task, diese schönen Produkte, die da gemacht werden, einfach nicht wirklich in der Fremdsprache entwickelt werden. Das ist wie ein Grundproblem. Und deshalb eben auch meine Antwort, es braucht Tasks, aber sie sind Support. Es gibt dann eben noch andere Dinge, wie zum Beispiel Entwicklung eines Grundwortschatzes und so.
Okay. Weitere Wortmeldungen? Ich denke dabei auch an die anderen, die jetzt nicht im Bild sind, die sich verstecken hinter den Initialen. Fragen, Bemerkungen, Hinweise?
Darf ich noch mal ganz kurz?
Ja, ja.
Also ich fand das sehr erhellend, jetzt, was auch Patrick gesagt hat, zu diesen verschiedenen Formen des Task-based Ansatzes. Ich weiß aber nicht, ob ich vollständig mit dir übereinstimme. Ich sehe absolut, dass die Konstruktion von Tasks, die sozusagen im richtigen Leben verankert sind, dass das für die Schule ein Problem ist. Aber ich glaube nicht, dass das ein Argument ist für eine schwache Form des TBLT. Weil ist nicht auch der kommunikative Kontext, der innerschulische, ein Handlungsfeld, das es erlaubt, Tasks zu konstruieren. Also als Referenz die Klasse mit ihren ganzen Hintergründen und sozialen Kontexten. Ich glaube, das würde ja schon die Folie abgeben, um durchaus eine stärkere Form des TBLT zu installieren. Wo ich das Problem sehe, auf die Grundfrage bezogen von Peter, Handlungsorientierung und Korrektheit, wie geht das zusammen? Ich glaube, da gibt es oft ein Missverständnis bei diesem Task Cycle von Willis. Dieser Task Cycle bietet ja sehr wohl Slots für die Arbeit an der Sprache. Zum Beispiel in den Pre-Tasks, wo man auch Wortschatzdinge reintun könnte und dann insbesondere bei der Präsentation der Produkte, da kann man natürlich schon beobachten und dann im Anschluss daran, es ging wahrscheinlich darum, im Anschluss darum, an das Beobachtete entsprechende Übungen, durchaus im klassischen Sinn Übungen, beizubringen. Also hier sehe ich durchaus Möglichkeiten mit einem Task-Based Approach auch an der Sprache, an den Formen zu arbeiten. Mhm. Aber vielleicht siehst du das aus der Praxis anders.
Si je peux ajouter quelque chose, oui, je suis tout à fait d'accord. Je parlais tout à l'heure de ces espèces d'effets de mode. On les voit très bien auprès de nos étudiants en formation initiale pour être futur enseignant de langue. Quand nous amenons dans les cours le pas suivant, ils jettent le précédent. Et donc, s'installent ces légendes urbaines, comme je disais tout à l'heure, et c'est difficile après de les enlever. Voilà, la tâche est détachée, si on peut dire, de tout travail concret sur la langue, parce que voilà, on invente des choses, etc., etc., au point que ils oublient de regarder, par exemple, le développement fait par Willis, de qu'est-ce que c'est vraiment le cycle de la tâche. Ils oublient des éléments parce que il faut faire un peu comme ça. Oui, alors on devient tâche on veut promouvoir la tâche, on oublie le reste. Et ça, on le voit régulièrement avec plein de choses. Et comme ça, on a aussi auprès des collègues en emploi des positions très très définitives et très opposées. Alors il y a ceux qui sont pour la tâche et ceux qui sont pour la grammaire, mais ça n'a pas de sens. Le but est de réunir les deux et de développer une progression qui prend tout en charge. Alors les étudiants nous disent oui, mais alors qu'est-ce que c'est difficile d'enseigner les langues? Ben oui. Oui, ça l'est, parce que le développement d'une compétence communicative dans une langue, avec tous ces éléments, elle est complexe, elle est multidimensionnelle, et donc oui, la situation d'accompagnement d'élèves qui apprennent ou d'apprenants, elle est compliquée, elle est complexe, et il faut la penser comme des va-et-vient entre les différents éléments et comme quelque chose qui doit être, disons, un peu, qui doit regarder dans tous les sens pour tout intégrer. Mais ces effets de mode ou de le dernier élément qui arrive, c'est celui qui attire le plus, c'est très puissant. Et il y a une autre chose que les enseignants et les futurs enseignants oublient, c'est le contexte. Thomas parlait du contexte de communication qui est super, qui est celui de l'école et de la classe. On l'oublie complètement. On oublie de regarder le contexte et d'adapter ce qu'on demande et ce qu'on propose à ce contexte-là. Tant le contexte de l'école elle-même, primaire, secondaire, l'âge des élèves, l'élan qu'ils ont, etc. C'est comme si il n'y a de travail véritable avec la langue que si on va, je ne sais pas, tout le temps, après on part tout le temps en vacances ou on achète tout le temps une maison, ce genre de choses. Alors qu'on a sous la main le travail de la classe au quotidien qui est un contexte vraiment intéressant et avec beaucoup de potentialités pour travailler sur cette langue. Et la même chose, si on commence à travailler sur la grammaire, on va travailler toute la grammaire. Alors voilà, il faut utiliser des pronoms, on va faire toute la théorie sur les pronoms, comme s'il n'y avait pas la possibilité de nuancer et de combiner les nuances pour s'adapter au contexte quotidien. Mais c'est un travail de réflexion, je disais tout à l'heure, la capacité réflexive et la distance critique, elle est essentielle pour ça. Et donc, dans la formation des enseignants aujourd'hui, de mon point de vue, de notre point de vue avec les collègues, il faudrait vraiment beaucoup plus travailler sur cette capacité réflexive et d'appréhension des outils des enseignants plutôt que sur leur capacité à se souvenir ce qu'il y a dans tel article ou dans tel livre.
Ja, das ist ja, bitte Patrick. Ja.
Darf ich noch kurz auf Thomas zurückkommen? Ich sehe das durchaus auch so. Also es geht ja dann um den Begriff der Authentizität, eigentlich, wenn du sagst, Thomas, oder? Auch die Klasse ist ein sozialer Raum, in dem man sich bewegen kann. Und dann sind Tasks eben in dem Sinne authentisch, dass sie keine lebensweltliche Authentizität haben, aber dass man so schön so interaktionale Authentizität nennt. Man kann das simulieren im Klassenraum, in der Schule, was dann hoffentlich an Kommunikation in der richtigen Welt außerhalb des Klassenzimmers stattfinden. Das sehe ich durchaus. Da öffnen sich dann Fenster zu Rollenspielen, zu theaterpädagogischen Ansätzen und so weiter. Das ist, glaube ich, ein sehr reiches Feld, das man bearbeiten kann. Und bezug auf den Task Cycle von Willis, natürlich, das sehe ich sehr wohl, dass man, was man Focus on Form nennt, dass man das natürlich integrieren soll, dass es bei Willis auch entsprechend vorgesehen ist. Die große Herausforderung, finde ich, ist immer die des Übens, und zwar des intelligenten Übens. Das ist in den Tasks selber eigentlich nicht angelegt. Und das meine ich auch mit Task Supported, also der Support bei den Tasks ist dann vor allem, wie kann man kommunikativ und intelligent üben, dass es dann nicht von spannenden Tasks dann in stupides Drillüben übergeht oder dass stupides Drillüben die Vorstufe zu einer eigentlich spannenden Task sein soll. Das ist eine Herausforderung. Wenn man auch mal auf die Lehrmittel zum Beispiel blickt, hat man ja Milfoy und Kleidau zu Recht vorgeworfen, es gäbe zu wenig Übungsmaterial, es gäbe zu wenig gutes Übungsmaterial. Das, finde ich, ist die große Herausforderung. Intelligente Tasks und dann vor allem intelligentes kommunikatives Üben, das zu verbinden. Und das wäre eben das, was ich so Task Supported nennen würde. Der Support ist dann das gute Üben eigentlich.
Ja, ich habe irgendwie, also oft habe ich den Eindruck, dass wenn man sagt, ich orientiere handlungsorientiert, dann hat man eine wahnsinnige Zurückhaltung gegenüber dem harten Lernen und eben auch dem blöden Üben. Oder? Ich denke nicht, dass das unbedingt schädlich ist, sondern was ich sehe jetzt zum Beispiel bei Milfoy, oder dass da einfach die Wörter nie gelernt werden, wie man das ja eigentlich auch gesagt hat. Du darfst ein paar Wörter lernen, wenn du willst, oder jetzt ganz böse gesagt jetzt. Und dass nicht verpflichtend darauf beharrt wird, dass eben die Kommunikation überhaupt nicht funktionieren kann und erst recht nicht auf Dauer, wenn nicht beispielsweise ein Wortschatz bewirtschaftet wird. Und zwar ganz ernsthaft als schulische Aktivität. Also vielleicht auch Ruth würde ich jetzt gerne wieder darauf ansprechen, oder weil du als Lehrwerkautorin ja ganz fundamental mit diesen Dingen konfrontiert wurdest.
Ganz klar. Und für mich ist es nie schwarz oder weiß. Und es ist nie entweder oder, sondern ich glaube, es ist die Herausforderung ist, dass wir die Dinge sinnvoll zusammenbringen. Und das ist für mich ganz klar, Sprache braucht die Bausteine, das sind die Wörter, und Sprache braucht die Pläne, und das ist die Grammatik. Bei der Grammatik, bei den Plänen kann man vielleicht etwas mehr Abstriche machen, und das Haus wird dann vielleicht etwas schief, wenn man baut, aber die Backsteine, die braucht's, oder irgendwelche Materialien, das ist ganz klar, und das sind die Wörter. Und ich glaube, das ist auch ein ganz großes Missverständnis oder ein Vorbehalt vielleicht diesen neuen, sage ich jetzt mal, Ansätzen gegenüber, dass dann die Grammatik keine Rolle mehr spielt. Das denke ich, das ist überhaupt nicht der Fall, sondern man macht einfach mehr Kompromisse bei der Korrektheit. Und zwar eben niveaubedingt. Also wenn ich Lernende habe, die, von denen ich weiß, die können das, von A-Schülerinnen und A-Schüler, da habe ich ganz andere Anforderungen als an C-Schülerinnen und Schüler, von denen ich weiß, die setzen sich zwar hin, die schaffen das vielleicht sogar bis zur nächsten Probe, aber dann ist das wieder weg und dann sind sie demotiviert, dann mache ich da viel lieber Kompromisse an die Korrektheit und erreiche aber, dass sie trotzdem eben sich mit der Sprache beschäftigen. Das sind die Dinge. Aber da bin ich mit Patrick Blum sehr einverstanden. Ohne die Wörter geht es nicht. Es geht auch nicht ohne das Üben. Das sind diese kognitiven Prozesse, die es braucht, um etwas wirklich abspeichern zu können. Und nachhaltiges Lernen, denke ich, ist darauf angewiesen, dass eben auch Üben geschieht. Und ich würde jetzt aber sagen, das ist gar nicht so schwierig, weil ja Handlungsorientierung immer in einem Kontext, in einem inhaltlichen, in einem thematischen Kontext stattfindet und das Üben wird dann eben im selben Kontext angesiedelt. Und statt dass ich wie in Murphy jeden Satz in einem ganz anderen Kontext ansiedle, mache ich halt eine Geschichte aus diesen Sätzen und habe dann wieder den Zusammenhang. Und ich würde jetzt sagen, das ist durchaus möglich, die beiden Dinge miteinander zu verbinden. Mhm. Aber ja, das muss sein.
Mhm. Okay, gibt es vielleicht noch Fragen, Bemerkungen aus dem Publikum? Sonst gehe ich nämlich zu einem weiteren Punkt noch. Im Chat gibt es wohl auch nichts, Philipp?
On a rien dans le chat non plus, bitte.
Okay, gut. Dann gehen wir weiter zu einem Punkt, der ganz sicher Patrick Blum interessieren wird. Ich möchte gern noch auf eine der neuen Skalen zu sprechen kommen und ich versuche jetzt noch einmal das richtig einzublenden. Ich hoffe, ja, jetzt sieht es danach aus, dass das klappen könnte. Die sieht man, oder, glaube ich. Mediation von Texten, das sieht man jetzt, oder?
Oui.
Okay, prima. Also, Im Begleitband zum Referenzrahmen wurden ja Lücken in den Skalen gefüllt. Insbesondere gibt es etwa 20 neue Skalen zu einem neu konzipierten Bereich der Mediation. Und ein großer Teilbereich der Mediation, das ist die Mediation von Texten. Und hier die Skala, die ich gerne zur Diskussion stellen möchte, das ist die Skala persönliche Reaktion auf kreative Texte. Das war ein Versuch, Literatur und den Literaturunterricht mit in den Referenzrahmen zu nehmen. Nun, Thomas Studer und Patrick Blum haben sich damit befasst oder mit der Literatur im Sprachenportfolio. Und mich würde interessieren, was ihr von dieser Skala haltet. Ist sie gut? Ist sie brauchbar? Gibt sie Impulse? Dafür war sie eigentlich gedacht, oder, für Impulse. Man hat die Skalierung nicht so wahnsinnig ernst genommen damals. Ich war da noch dabei. Man hat einfach gesagt, man möchte eine Progression illustrieren und man möchte eben Literatur mit in den Referenzrahmen, in diese Skalensammlung bringen. Ich glaube, ich lasse das so eingeblendet, weil es nicht einfach ist, das zur Kenntnis zu nehmen, oder? Man muss vielleicht schon immer wieder drauf schauen können.
Wer soll zuerst etwas sagen? Thomas, du darfst gerne anfangen.
Oh, ich überlasse es auch sehr gern dir, Patrick. Also, wie du willst.
Also, dann versuche ich mal. Also, das Grundproblem überhaupt beim Literaturunterricht war ja eigentlich schon, ob man ihn überhaupt mit Deskriptoren zusammenbringen kann und ob man das soll. Und bei der ersten Auflage 2001 wurde im Referenzrahmen ja lange, gerade von der Sekundarstufe 2, von den Gymnasien vorgeworfen, da es nicht zur Literatur ist, ein großes Manko. Und daraus sind dann, glaube ich, diese Projekte auch entstanden. Es gibt aber auch die andere Position, die sagt, ja nein, es ist gerade gut, dass es eigentlich keine Deskriptoren für Literaturunterricht oder für Literaturrezeption gibt. Das ist gerade ein Bereich der Freiheit, das Ästhetisch-Literarische kann nicht in diesem Sinne standardisiert werden, soll nicht standardisiert werden über Deskriptoren. Das sind, glaube ich, so die beiden antagonistischen Positionen, die man haben kann zum Thema GER- und Literaturdeskriptoren. Jetzt hat man diese Deskriptoren entwickelt. Ich habe da auch ein bisschen mitgeholfen, diesem Projekt da für das Sprachenportfolio. Und ich denke, sie sind eigentlich schon nützlich. Sie bringen etwas, weil sie auf den literaturdidaktischen Ansatz fokussieren, den man am ehesten noch in der Schule umsetzen kann, nämlich auf das man so Rezeptionsästhetik nennt. Also was macht ein Text mit einer Leserin und einem Leser? An der Universität werden ja, soweit ich das wahrnehmen kann, noch ganz andere, viel komplexere Ansätze im Literaturunterricht gepflegt. Da ist davon Postcolonial Studies und Dekonstruktion, das kann man am Gymnasium, glaube ich, so nicht brauchen. Also Rezeptionsästhetik ist wirklich brauchbar in dem Sinne als Ansatz. Insofern kann das helfen, zum Beispiel darum konkrete Lernziele zu generieren. Wenn man sich die Skala jetzt konkret anschauen würde, würde man wiederum erkennen, dass sie noch zu abstrakt ist, also dass man das nicht gleich 1:1 aus Lernziel brauchen kann, dass man es das noch transformieren muss. Darauf hat ja Thomas Studer einleitend hingewiesen. Den Deskriptoren des Referenzrahmens fehlt fast immer eine Art von Kontext noch, den man schaffen muss. Insofern muss man das konkretisieren. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ganz kurz schaut, ohne in Details zu gehen, bei A2 hat man Deskriptoren wie eigene Reaktionen beschreiben. Das, finde ich, kommt einem Ansatz, der mit Jugendliteratur arbeitet, zum Beispiel recht entgegen. Wenn Jugendliche, wenn sie überhaupt noch lesen, ins Gymnasium eintreten, dann sagen sie, ich lese gerne Fantasy, da kann ich mich damit identifizieren und so weiter. Das gefällt mir, das spricht mich an, das ist eine Art von Literaturrezeption, die Jugendlichen entgegenkommt. Das wäre mal so A2, ja, sagen wir mal so Eingangsniveau. Und wenn man dann schaut nach oben auf B2, da werden da Dinge verlangt, wie eben eine Interpretation präsentieren, mit Beispielen, mit Argumenten stützen. Da kommt man dann sehr nahe an das, was eben jetzt Gymnasiallehrpersonen durchaus einen gymnasialen Literaturunterricht sehen würden. Man muss mit einem Text arbeiten, man muss einen Text begründen, wieso Thesen vertreten werden. Da sieht man bei B2 dann so eine Art von Maturniveau im Umgang mit literarischen Texten. Also insofern denke ich, sind solche Deskriptoren für die Literatur durchaus nützlich. Sie bilden eine Art von Progression ab von einem eher identifizierenden Lesen, von einem einfühlenden Lesen zu einem mehr analytischen Lesen. Also von A2 zu B2 weiter kommt man ja eigentlich sicherlich nicht auf der Gymnasialstufe. Insofern ist das sinnvoll. Und der Ansatz, der bei dieser Skala gerade eben im Vordergrund steht, persönliche Reaktion, ist eben stark dieser rezeptionsästhetisch geprägte Ansatz, den ich persönlich eigentlich den spannendsten, praktikabelsten finde für das Gymnasium, damit es nicht allzu kognitiv und allzu abstrakt wird und dass es nicht universitäre Diskussionen über Literatur gibt am Gymnasium bereits.
Danke.
Darf ich da einhaken?
Ja, klar.
Ich möchte gern sehr kritisch mit dieser Skala ins Gericht gehen.
Super.
Ich habe einen sehr zwiespältigen Eindruck, wenn ich diese Skala lese. Einerseits geht es da um niveautypische Sprachhandlungen und die werden dann mit literarischen Gegenständen in Beziehung gesetzt. Beispiele: sich in einfachen Wörtern oder in einfacher Sprache ausdrücken, A1, A2, beschreiben und kurz erklären, B1, detailliert erläutern und erklären, B2. Und der Literaturbezug ist dann zum Beispiel Beziehungen zwischen Figuren oder Entwicklung des Plots und dergleichen. Festzustellen ist also eine Verdrahtung des Redens über Literatur mit Sprachniveaus. Und damit ließe sich noch einigermaßen leben. Ich meine, man kann zwar fragen, warum die Entwicklung des Plots bis zum Niveau B2 warten muss, bis Lernende etwas dazu sagen dürfen. Oder man kann sich darüber ärgern, dass die Reaktion Daumen hoch oder Daumen runter dem Niveau A2 vorbehalten ist. Aber gegen diese Fragen und den Ärger mit dem Daumen kann man eben auch sagen, dass offenbar sehr viele Sprachexpertinnen der Meinung sind, dass es sich bei diesen Beschreibungen um niveautypische Reaktionen handelt. Was mich dann aber schon stört, ist, dass literaturbezogene Kompetenzen ohne präzisierte Sprachhandlungen einem Niveau zugeordnet werden. Beispiel: Kann die Emotionen einer literarischen Figur in einem Werk zu selbst erlebten Emotionen in Beziehung setzen? B1. Ereignisse einer Erzählung zu selbst erlebten in Beziehung setzen? B1. Warum, bitteschön, soll es sich bei solchen Handlungen um eine Handlung auf B1 handeln? Unterstellt wird mit solchen Deskriptoren, dass sich literaturbezogene Kompetenzen skalieren lassen, und zweitens, dass sich diese Kompetenzen in gleicher Weise skalieren lassen wie Sprachhandlungen. Zwei große Fragezeichen. Diese rein literarische Kompetenzen bezogenen Beschreibungen auf B1, warum stehen die auf B1? Hat jemand eine Antwort?
Darf ich die Frage weitergeben?
Je peux intervenir. Alors, on pouvait s'attendre à ce que les descripteurs en connexion avec la littérature notamment, mais vraiment avec tout ce qui est créatif et artistique ou autre, pouvaient poser des problèmes par rapport à ce dont Thomas vient de parler. Donc, c'est une partie qui, à mon avis, est perfectible, voire voilà, sur laquelle il faudra encore réfléchir. Par contre, moi, je la perçois comme un essai d'ouverture un essai pour casser une représentation qui, personnellement, m'a toujours beaucoup gênée. C'est celle de penser que, voilà, il faut, pour faire bref, que le secondaire 2, ce n'est que le gymnase ou le lycée, et qu'il faut aller au gymnase ou au lycée pour pouvoir lire de la littérature. Et donc, il faut avoir un certain niveau, etc., etc. Ce qui viendrait à dire que, voilà, pour l'école obligatoire ou pour cette immense partie du secondaire 2 qu'en Suisse est représentée par les écoles professionnelles, n'a pas droit de citer quand il s'agit de littérature. Donc, peut-être cet essai d'échelonnage qui est, c'est vrai, qui peut être perçu comme maladroit ou qui questionne beaucoup, c'est un essai pour aller dans ce sens. Pour dire, voilà, avec les plus jeunes, on peut effectivement s'essayer à travailler, comme on le fait en tout cas en Romandie, avec la langue 1, à travailler sur cette très riche littérature de jeunesse. Et plus tard, au secondaire 2, on peut quand même s'essayer à espérer ou à promouvoir ou à soutenir le fait que même si je fais des études professionnelles, je suis quand même, enfin, même une formation professionnelle, la formation de l'individu, et donc elle doit faire la place, même si partielle ou un petit peu maladroite, à ces compétences-là qui sont des compétences de réception et d'expression sur des aspects plus humaniste, plus culturel, plus littéraire, plus esthétique de l'apprentissage d'une langue. Moi, je le perçois comme ça, c'est un pas en avant, peut-être maladroit, oui, peut-être à re-réfléchir, à améliorer, mais moi, je le vois comme quelque chose de positif pour tous les apprenants, tous les élèves, plus jeunes ou plus âgés ou adultes, qui on espère n'auront plus cette impression qu'il faut faire des études académiques pour avoir le droit de lire de la littérature.
Ja. Also ich weiß aus den Diskussionen in der Gruppe, die den Begleitband begleitet hat, dass man sich lange gestritten hat, ob da Niveaus dabei stehen sollen oder nicht, weil die doch etwas suggerieren, was vielleicht eben nicht erfüllt wird oder wie Thomas sagen würde, es muss noch ganz viel anderes erfüllt sein, damit das überhaupt möglich ist, oder? Ja. Und die Skalierung, die ist zum Teil dadurch zustande gekommen wahrscheinlich, dass die Leute, die eben auf B1 sind, im Unterricht auch solche Dinge machen. Oder das ist das eine. Das andere, die Deskriptoren tönen komplex oder anspruchsvoll und dann kommen sie irgendwie nach oben, vielleicht nur, weil sie ein bisschen so formuliert sind auch. Also das sind halt so Schwächen, die in den Deskriptoren drin sind. Und wenn man einfach die ganzen Stücke nimmt und skalieren lässt, dann kommen zum Teil ein bisschen seltsame Dinge raus. Das ist mit Sicherheit so. Ich würde sagen, die Autoren, die würden nicht behaupten, oder, dass das jetzt ein Meisterwerk der Skalierung ist, sondern es geht mehr darum, zu sagen, soll ein Niveau dabei stehen, soll es nicht, ist dies auch ohne Niveaus, ist diese Skalierung irgendwie für irgendeinen Zweck sinnvoll und nützlich. Jetzt Patrick Blum hat gesagt, er sieht einen Nutzen drin. Ich weiß nicht, was du sagen würdest, Thomas, du siehst einfach die Probleme oder bei der Skala natürlich. Und Rosanna verteidigt das auch eigentlich als einen Schritt vorwärts, auch wenn er ein bisschen ungeschickt, tollpatschig ist oder unter Umständen. Genau. Thomas, willst du noch mal sagen, ist das dann für dich etwas, was man lassen sollte, oder ist das okay?
Mich stören einfach gewisse Dinge. Lassen muss man es nicht. Ich glaube, Patrick Blum hat auch in anderen Publikationen gezeigt, dass man sehr wohl handlungsorientiert Literatur mit Literatur arbeiten kann. Mich stört die Rigorosität, mit der die Skala daherkommt. Wir haben in unserem kleinen Literaturprojekt so etwas wie ein offenes, flexibleres System zu kreieren versucht, in dem eben die literarischen Kompetenzen nicht skaliert sind. Aber die Kompetenzen, die wir da beschreiben, die sich zum Beispiel auf Wissen oder auf Einstellungen beziehen, die sind beziehbar auf skalierte Deskriptoren, die sind skalierbar, zum Beispiel, indem man qualitative Deskriptoren daneben hält, oder? Und sich überlegt, wenn ich dieses literarische Wissen adressiere oder wenn es um eine bestimmte Einstellung geht, mit welchen Mitteln sollte ich das realisieren können? Also auf der einen Seite eine nicht Niveau zugeordnete literarische Kompetenz und auf der anderen Seite Sprachkompetenz, die sehr wohl skaliert ist. Nur für mich ist die Verbindung eben nicht in Stein gemeißelt zwischen diesen beiden Dingen. Also auch auf ganz tiefem Niveau kann ich mir überlegen, ob jetzt das, was ich da gehört oder gesehen oder gelesen habe, ob das etwas mit mir zu tun hat. Nur, ich habe vielleicht die Sprache noch nicht, um ausführlicher darüber zu reden. Also das war so ein bisschen der Grundgedanke, glaube ich, unseres Projekts.
Okay. Ich sehe gerade, es ist 18.44 Uhr und nähern uns rasant dem Ende. Gibt es noch eine Wortmeldung zu diesem Thema, also zu diesem Thema Deskriptoren im Bereich der Literatur?
Ich kann einfach vielleicht noch schnell sagen, was bei mir angeklungen ist, Thomas, als du das gesagt hast, eben das sind Diskussionen, die ja auch zu Beginn immer im Raum standen. Kann man eine Postkarte auf Niveau C2 schreiben oder vielleicht auf Niveau C1? Und das klingt bei mir an. Und diese Idee mit der Verknüpfung von literarischen Kompetenzen, die in meiner Wahrnehmung sehr wohl eben auch progressiv sich entwickeln, aber dann eben einer Aussage auch zur Qualität der sprachlichen Komponente, wenn man eben darüber spricht, wenn man darüber schreibt, wenn man sich hier in irgendeiner Form Gedanken dazu macht, das finde ich sehr anregend. Ich würde aber auch sagen, dass die dastehen, das hat einen Wert für sich und das zeigt eben, dass Literatur auch Teil, und ich würde jetzt sagen, auch auf der Sekundarstufe 1 ein Teil des Unterrichts sein soll, weil es ein Teil der Kultur ist, die hinter der Sprache steht, und zwar ein sehr wichtiger Teil. Das wäre für mich der Gewinn.
Das ist ein schöner Schluss, Ruth. Vielen Dank. Vielen Dank für die interessante Diskussion. Sie war recht vielseitig. Wir hätten noch viel mehr Themen gehabt, natürlich. Aber ich denke, wir können im Augenblick zufrieden sein. Und ich danke euch ganz herzlich für die aktive Beteiligung, für die vielen Inputs, für die große Erfahrung, die ihr da reingebracht habt. Vielen Dank.
Merci beaucoup,
bitte. Ich glaube, wir bleiben dabei, oder? Wir bleiben noch hier. Philipp, ist das richtig?
Oui, deux secondes, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Merci beaucoup, Peter, d'avoir pris le temps d'organiser aussi cette grande discussion. Et désolé pour les problèmes techniques du début, mais on a très bien géré ça. Je trouve que la discussion a très bien suivi. Et puis, merci encore, Madame Margonis Pasinetti, Thomas Studer, Ruth Keller-Bollinger, Patrick Blum. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous, de partager vos expériences, vos expertises. J'aimerais encore dire un dernier mot. C'était la dernière fois que j'organisais ce cycle de discussion ce soir. Je tiens donc à préciser que pour la prochaine session, ce sera Cédric Diogo, bien sûr toujours avec Raphaël Berthelet, qui co-organisera... voilà, qui vient d'apparaître à l'écran, merci, je vous le présente. Et puis, qui co-organisera, on l'espère, la prochaine session, on l'espère, en présentiel, avec plein d'apéritifs. On aura plein de budget pour un apéritif, j'espère. Et pour poursuivre les conversations après, rien ne vous empêche de poursuivre dans d'autres, sur Zoom, sur Teams, après, entre vous en apéritif. Donc voilà, merci beaucoup pour tout ça. Je vais arrêter l'enregistrement.